Deutschlandfunk, Information und Musik.
Das Jahr 2011 hat in der arabischen Welt, ebenso wie im Maghreb, die herrschenden Verhältnisse vollkommen in Frage gestellt. Und die Auswirkungen sind ja bekanntlich bis heute zu spüren. Wir blicken jetzt auf Libyen. Seit dem Sturz und der Ermordung des Diktators Gaddafi herrscht dort Bürgerkrieg. Es gibt eine Regierung, die international weitestgehend anerkannt wird. Und es gibt eine Rebellenarmee, angeführt vom 76-jährigen ehemaligen libyschen General Khalifa Haftar, die allerdings inzwischen weite Teile des Landes, vor allem im Osten, kontrolliert. Man muss also kein Libyen-Experte sein, um zu sehen, dass ein Weg in Richtung Frieden nicht gegen die eine oder gegen die andere Seite möglich ist. Das ist der Hintergrund, vor dem heute die internationale Libyen-Konferenz in Berlin stattfindet. Aber natürlich, es ist komplizierter, denn die internationalen Interessen in und an Libyen sind groß. Kein Wunder, dass schon seit einigen Tagen reges diplomatisches Treiben herrscht. Noch vor Beginn der Konferenz haben die USA und die UN gefordert, die internationalen Akteure in dem Konflikt sollen ihre Aktivitäten einstellen. Ein Gespräch darüber mit Andreas Dittmann, Professor für Anthropogeographie und geografische Entwicklungsforschung an der Justus-Liebig-Uni Gießen und in dieser Rolle Experte für die Region und insbesondere für Libyen. Meine erste Frage: Es handelt sich in gewisser Weise um einen internationalen Bürgerkrieg. Libysche Konfliktparteien kämpfen um die Vorherrschaft, aber andere Staaten mischen mehr oder weniger verdeckt mit. Welche anderen Akteure stecken mit in diesem Konflikt und warum?
Genau, das ist das besonders Interessante. Zu entwirren, wer einen internationalen anderen Aktiven dahinter steckt. Also hinter General Haftar verbergen sich verschiedene arabische Staaten als Unterstützer, in erster Linie Ägypten, auf das Haftar als Rückzugsgebiet angewiesen ist. Viel Geld hinter Haftar kommt auch aus Saudi-Arabien. Und der dritte im Bunde sind die Vereinigten Arabischen Emirate, die mit Flugzeugen, am Anfang mit Flugzeugen und mit Piloten Haftar unterstützten, beziehungsweise überhaupt die Luftwaffe des Generals ausmachten. Und durch eine zufällige Interessensgleichheit, nicht unbedingt durch eine direkte Verbundenheit, sind auch Milizen, die vielfach Russland zugewiesen werden, auf der Haftar-Seite kämpfend mit dabei. Und der neueste im Bunde der Haftar-unterstützenden arabischen Länder mit russischen Milizen sind jetzt Söldner aus Sudan, die mit Flugzeugen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten in den letzten Tagen nach Libyen geflogen wurden. Etwa 1500 von den früheren Janjaweed-Milizen, die im Darfur in Sudan vor 6 Jahren schon unbeschreibliche Gräuel an der Zivilbevölkerung verübten. Das ist die eine Seite und das ist schon kompliziert genug. Denn auf der anderen Seite steht Präsident Sarraj, der noch ein kleines Gebiet an der Küste um Tripolis herum kontrolliert, mit seinen jeweiligen libyschen Milizen. Und er ist derjenige, der international anerkannt ist, der die international anerkannte Regierung führt, die die UN und die EU vorläufig anerkannt haben. Das wäre jetzt bis dahin ein einfaches Spiel, das leicht zu entwirren ist. Aber es ist tatsächlich so, dass die EU in einer dreifachen Misere hier eigentlich steckt. Also nicht nur wie bisher eigentlich immer die große Schwäche hat, dass die EU nicht mit einer Stimme spricht, sondern zusätzlich auch noch, dass sie frühzeitig auf Sarraj bzw. seine Vorgänger setzte, als der militärisch noch stärker war, also aufs falsche Pferd gesetzt haben könnte, ist die zweite negative Bilanz. Und das eigentlich Dramatische aber ist, dass europäische Staaten auf libyschem Territorium einen Kampf gegeneinander führen, einen wirtschaftlichen Kampf gegeneinander. Und da sind es vor allen Dingen Frankreich und Italien. Frankreich, das hier mehr Zugriff auf libysche Erdöllieferungen haben will, und Italien, das seinen bisherigen Anteil verteidigen will. Also nicht nur, man spricht nicht mit einer Stimme und man hat einen ganz schwachen Partner, sondern man bekämpft sich vor Ort auch noch gegenseitig.
Jetzt sagen Sie gerade, dass man aufs falsche Pferd gesetzt hat mit dem amtierenden Präsidenten Sarraj. Ist es nicht naheliegend, auf den zu setzen, anstatt sich sozusagen der in Anführungszeichen Gewalt einer Rebellenarmee zu beugen?
Dass die jetzige Regierung unter Sarraj ist von der EU als Verhandlungspartner anerkannt, ist von der UN als Verhandlungspartner anerkannt, ist aber nicht durch Wahlen in das Amt gekommen, sondern hat mit Hilfe von Milizen die vorher gewählte eigentliche Regierung entsprechend bekämpft. Es gab Schießereien in Tripolis, im Parlamentsbereich, sogar im Parlamentsgebäude selbst. Und vor diesem Terror floh die vorher gewählte Regierung nach Ostlibyen. Mhm. Und die Vorgänger von Sarraj haben sich mit ihrem Bereich dann in Tripolis etabliert. Und deshalb haben wir heute diese schwierige Situation mit zwei libyschen Regierungen innerhalb eines Landes. Die Gewählten im Osten und die Anerkannten im Westen in Tripolis. Für den Westen, für die EU aber, sind die Partner um Sarraj, die Aufgabe haben, das Land zu befrieden und dann nochmal ordentliche Wahlen durchzuführen, die wichtigen. Nicht in Bezug auf Zugriff aufs Öl, sondern weil sie die Partner sind, die einzigen Partner wären, mit denen man einen Flüchtlingsdeal einfädeln könnte. Die Lösung der Flüchtlingsfrage ist für Europa in der Tat wichtiger als der Zugriff auf Erdöl. Und in dem kleinen Küstengebiet zwischen der Hauptstadt Tripolis und der tunesischen Grenze, von dort aus starten die Flüchtlingsboote Richtung Europa. Und mit demjenigen, der dort das Sagen hat, also die Regierung um Sarraj, das wäre der Wunschverhandlungspartner für Europa. Und deshalb die internationale Anerkennung, weil man hier hofft, dass ein Flüchtlingsdeal und dann die Befriedung des Landes und dann die Wahlen die Folge sein könnten.
Jetzt hatte sich vor einigen Jahren die Kyrenaika im Osten, also diese Region, für halbautonom erklärt. Besteht langfristig, vielleicht auch mittelfristig, die Möglichkeit, dass der libysche Staat, wie er jetzt sich darstellt, seine Integrität verliert, dass es in Zukunft ein autonomes Tripolitanien, eine autonome Kyrenaika gibt, die sich dann um den Zugang zu Erdöl streiten werden? Oder ist das total abwegig?
Nein, das ist sogar sehr traditionell. Es gibt Teilungspläne Libyens, die noch in die Antike zurückgehen, wo die große Sirte, also die große libysche Mittelmeerbucht am südlichsten geht, immer so eine Art Interessensphärentrennung gesehen wurde. Das geht sogar auf phönizisch-griechische Ideen noch zurück. Und dieser Gegensatz Ostlibyen, Westlibyen, der ist ebenso traditionell und hat auch lange unter Gaddafi das Land geprägt. Es gab dann sogar die Konstellation, dass Libyen zwei Hauptstädte hatte. Tripolis auf der einen Seite und Benghazi auf der anderen Seite. Also das ist traditionell. Nur versteht man Libyen nicht komplett, wenn man meint, aus Tripolitanien und Cyrenaika besteht Libyen. Mhm. Der weiteste Teil, der größte Teil, der wenig besiedelt ist, ist der im Moment von keiner Seite so richtig kontrollierte große Süden, wo verschiedene kriminelle Gruppen aus den Volksgruppen der Tuareg und der Tubu zum Beispiel jetzt genießen, dass der libysche Staat verfallen ist und dann mit Schmuggel, unter anderem Menschenschmuggel, ihre Geschäfte unbehelligt von staatlichen Institutionen machen können. Mhm. Diese Teilungspläne werden immer wieder diskutiert. Und sie werden im Moment vor allen Dingen von denjenigen aus Ostlibyen, also der Regierung und den Akteuren um Haftar, stärker diskutiert als von denjenigen, die in Tripolis sind, welche nach wie vor eher eine Einheit des Landes favorisieren. Mhm. Insgesamt ist das Ganze aber auch keine urlibysche Idee oder ein urlibysches Dilemma. Auch nach Ende des Zweiten Weltkriegs, als entschieden werden sollte, was machen wir in der ehemaligen Kolonie Libyen, gab es schon diese Teilungspläne, da wäre der Westen mit dem Fässern an die französischen kolonialen Gebiete angeschlossen worden und die Engländer hatten von dem von ihnen mehr oder weniger kontrollierten Ägypten aus schon ein Auge auf die Cyrenaika geworfen.
Es sah ja vor einigen Monaten noch danach aus, dass Khalifa Haftar mit militärischen Mitteln die Kontrolle auch über das ganze Land würde erringen können. Es ist ja dazu jetzt nicht gekommen. Es gibt, wenn man so will, eine Art von Pattsituation. Wie kann denn jetzt in dieser Pattsituation möglicher Frieden, wie ist ein Frieden überhaupt denkbar in dieser Situation?
Ja, verlässliche Analysen gehen davon aus, dass Haftar als Militärstratege sehr wohl weiß, dass die Eroberung der bevölkerungsreichen Städte Tripolis und Misurata mit ungeheuren Verlusten verbunden wären, dann käme es zu Straßenkämpfen und Ähnlichem, sondern dass er vielmehr mit dem möglichst weiten Vorrücken Richtung Tripolitanien, Richtung Tripolis, also an manchen Stellen stehen die Haftar-Truppen nicht mehr als 10 Kilometer von den Stadtgrenzen von Tripolis entfernt, sich günstige Verhandlungspositionen für eine künftige Verhandlungsauseinandersetzung, was soll aus dem neuen Libyen werden, sichern will. Beobachter gehen davon aus, dass er sich nicht unbedingt als neuen Staatschef, als sozusagen eine Gaddafi-Nachfolge sieht, obwohl manche Libyer angesichts der Kämpfe, die seit 2011 den libyschen Bürgerkrieg charakterisieren, mittlerweile einen starken Mann wünschen, der einfach dafür sorgt, dass Ruhe einkehrt, sich das Land entwickelt, wieder aufgebaut werden kann, nach dem Motto, egal wer, Hauptsache die Kämpfe werden gestoppt. Und dann gibt es eine weitere Gruppe, die sagt, das kostet jetzt Opfer, aber jetzt haben wir die Chance, dass wir nicht von einer Militärdiktatur in die andere wechseln, sondern Haftar muss gestoppt werden, um den Demokratisierungsprozess voranzubringen.
Bei der internationalen Konferenz sitzen jetzt Parteien mit am Tisch, also nicht libysche Parteien, die konträre Interessen vertreten. Und Sie haben es gerade beschrieben, auch innerhalb Europas teilweise konträre Interessen vertreten. Ist eine solche Konferenz überhaupt ein geeignetes Format für einen mittelfristigen oder langfristigen Frieden? Oder ist das nicht sogar eher schädlich?
Ja, das ist genau das Wichtigste, was man jetzt tun kann. Und vor allen Dingen, dass Außenminister Maas jetzt sich nochmal getroffen hat mit Haftar, ist ein ganz wichtiger Meilenstein. Gelingen kann die Konferenz nur in einem ersten Schritt, wenn jetzt wirklich alle eingeladen sind und auch alle kommen. Man hat ja den direkten Vergleich mit den verschiedenen gescheiterten Syrien-Konferenzen. Da wurden bestimmte Akteure nicht mit eingeladen, insbesondere die iranischen Akteure. Deshalb konnten die syrischen Konferenzen, die Syrien-Konferenzen nie was werden. Diesen Fehler hat man jetzt nicht gemacht, sondern es sieht im Moment im Gegenteil so aus, dass Staatsvertreter, teilweise Staatsoberhäupter von 11 involvierten nicht-libyschen Staaten eingeladen sind, plus Vertreter von der EU und von der Organisation für afrikanische Einheiten. Wenn die wirklich alle kommen, dann ist das ein hoffnungsvolles Startzeichen.